das Nervensystem ist angelegt, einfach nuancierter wahrzunehmen. Das ist für mich die einfachste Definition von Hochsensibilität.
Willkommen bei Naturheilkunde Kompakt, eurem Podcast für Erfahrung, Wissen und Praxis aus der Naturheilkunde mit direktem Weg in eure Ohren. Ob Basics und Hintergründe oder Tipps und Trends. Unsere InterviewpartnerInnen teilen nahbar und unterhaltsam ihr Wissen. Ausgesuchte Themen kombiniert mit erfahrenen ExpertInnen. Wir fragen nach zu Fällen aus der Praxis oder beleuchten traditionelle wie moderne Therapiemethoden aus der ganzheitlichen Medizin.
Der Podcast Naturheilkunde Kompakt dient ausschließlich dem kollegialen Austausch und der Information und Fortbildung in therapeutischen Fachkreisen. Der Podcast ersetzt nicht die Beratung durch einen Therapeuten oder Arzt. Die Inhalte dürfen nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose oder als Empfehlung zur Behandlung von Krankheiten interpretiert werden. Aussagen von Interviewpartnern stellen nicht zwangsläufig die Meinung der MDO-Fachverlage dar und unterliegen dem Wandel der Zeit sowie aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen.
In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Hochsensibilität. Ich bin Elfi Rodatos, Redakteurin des Magazins Der Heilpraktiker, und ich spreche heute mit Feriel Kosan-Gensch. Hallo, liebe Kosan, vielen Dank, dass du dir heute Zeit für mich nimmst. Erzähl mir doch mal ein kleines bisschen, zwei, drei Sätze zu dir und wie du zur Naturheilkunde gekommen bist.
Hallo, liebe Elfi, vielen Dank, dass du an mich gedacht hast bei dem Thema. Wie ich dazu gekommen bin, es war echt ein sehr gewundener Pfad, weil der Beruf des Heilpraktikers ist ja mein Erstberuf und das ist eher, sage ich mal, immer noch die Seltenheit, weil die meisten dann irgendwie eher doch später quer einsteigen. Und ich habe nach dem Abitur zuerst ein Lehramtsstudium begonnen und dann war ich so unglücklich. Also ich liebe das Lehren und das Lehren ist auch ein wichtiger Teil in meinem Leben, auch als Ausbilderin. Aber ich war dann so unglücklich mit der Art und Weise, wie Wissen an der Uni vermittelt wird, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht machen, weil das geht mir auf die Gesundheit. Und parallel dazu waren für mich immer schon seit der Jugend eigentlich so die großen Fragen des Lebens. Na, warum bin ich da? Was ist meine Aufgabe? Was hat es mit dem Leben und Sterben auf sich? Gesundheit, Krankheit, also sehr philosophisch ausgerichtet. Und was für mich letzten Endes so die Kehrtwende war, war die Begegnung mit dem Zen-Buddhismus. Und dann kam eins ums andere. Also über den Zen-Buddhismus kam Scherzo in mein Leben, also Körperarbeit, Körpertherapie und auch Qigong, Tai Chi. Und Scherzo ist ja auch bekannt als Zen-Scherzo. Und darüber hinaus, als ich die ersten Ausbildungsseminare besucht habe bei meinem Lehrer, den ich sehr, sehr schätze, habe ich mir gedacht, ich möchte ein gutes Fundament haben für diese Art von Arbeit, weil die Menschen kommen ja nicht wegen Pillepalle zu uns, sondern weil sie oft wirklich alles schon ausprobiert haben und ich wollte ein solides Fundament haben. Das war für mich die Heilpraktiker-Ausbildung in Vollzeit. Und ich habe lange gezögert, die zu starten, weil ich wirklich nicht wusste, wie ich das zahlen soll. Also es waren harte 3 Jahre, wir sind immer nach München gefahren und dann hat sich eins ums andere entwickelt mit den Schwerpunkten. Ja, also dann kam die Homöopathie dazu, aber die Körpertherapie, die Körperarbeit, das war das, was mich als erstes gepackt hat, zusammen mit dem Qigong, weil ich eben immer wirklich studieren wollte, was hat's mit dem Leben auf sich und vor allem mit dem Menschsein. Und das war für mich nicht so ein verkopfter Zugang, wie wir es von der Schule kennen oder von der Uni, sondern eben ganzheitlich. Ja, und dann hat sich so dieses Puzzle Stück für Stück zusammengesetzt. Und deswegen stehe ich jetzt da, wo ich stehe und bin sehr, sehr dankbar, weil es waren auch einige günstige Fügungen dabei. Aber es war auch sehr viel harte Arbeit dabei, weil es ist mir nichts zugeflogen. Und ich habe viele, viele Monate, sogar Jahre, war es existenziell extrem herausfordernd. Aber ich sage immer, wenn man etwas von Herzen machen will, dann macht man es. Also es ist so eine Berufung und ich bin einfach so einem inneren Ruf gefolgt auch. So ein Herzensruf, sage ich jetzt mal. Wenn man da so klar ist in der Ausrichtung, dann werden die Hürden nicht weniger, aber man meistert sie einfach.
Wenn man ein gutes Warum hat.
Ja, das war wirklich, es war wie so ein Ruf. Ich kann es dir gar nicht kognitiv erklären. Ich bin ja sehr intellektuell gestartet, wie gesagt, mich viel mit Philosophie beschäftigt. Aber irgendwie waren mir diese Antworten waren mir zu unzureichend, eben zu verkopft. Und ich bin auch ein Bewegungsnaturell. Und gerade in diesen Künsten, wo man wirklich aus dem ganzen Körper heraus, aus der eigenen Mitte heraus wirkt, ob jetzt Qigong oder Shiatsu oder Tai Chi, das war für mich so, nicht, dass ich es verstanden hätte. Also es war am Anfang für mich so eine andere Welt, wo ich überhaupt nur Bahnhof gestanden und mein kopfbetontes Wesen wirklich erst einmal verzweifelt war. Weil das so eine andere Welt war, wo ich wirklich nicht, also ich war ja sehr gewohnt, Sachen schnell zu verstehen, weil ich eine rasche Auffassungsgabe habe. Und das geht beim Shiatsu nicht, weil das Prozesse sind, in die man hineinwächst. Aber es war so ein, trotzdem wie so Liebe auf den ersten Blick. Und auch wenn es hart war und ich Widerstände hatte und es wirklich mühsam war, dieser innere Ruf war stärker und ich bin ihm einfach gefolgt. Und meine Familie war nicht begeistert davon. Es hat 10 Jahre, glaube ich, gebraucht, bis sie akzeptiert haben, dass das, was ich mache, gut ist für mich. Weil sie hatten natürlich Sorge, also Heilpraktiker. Ich bin nicht damit aufgewachsen, ne, mit der Naturheilkunde, weil meine Eltern kannten das nicht, so wie es vielleicht in manchen anderen Familien vorkommt. Und deswegen war das für die natürlich ein Schock, so einen sicheren Beruf in Aussicht, wie das eines Lehrers, aufzugeben und dann irgendwas zu machen, was überhaupt niemand kennt. Und ich habe aber nie darauf gehört, was andere sagen, sondern immer das gemacht, was meine innere Stimme mir gesagt hat. Und das ist, glaube ich, meine große Gabe, dass ich mich nicht habe beirren lassen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, weil es ein wunderschöner Beruf ist, aber auch ein anspruchsvoller Beruf.
Das glaube ich sofort. Ja, man liest es auch in allen deinen Artikeln, diese Kombination aus Sachen durchdenken und in die Sachen reinfühlen. Kriegst das wunderschön auch auf Papier in deinen Artikeln.
Vielen Dank.
Und ich vermute mal, deine eigene Hochsensibilität hilft dir dabei auch, sich da in diese Sachen dann so tief hineinzufühlen.
Ja,
dass der Kanal offen ist.
Ja, aber weißt du, das Spannende war, ich bin erst wirklich vor einigen Jahren über den Begriff gestolpert. Also letzten Endes wusste ich nicht, was mit mir ist. Ich wusste immer nur, ich bin anders wie die Gleichaltrigen. Das war schon in der Jugend so. Ich habe mich mit Themen beschäftigt, die Gleichaltrige total uninteressant fanden. Gleichzeitig war ich aber auch eine normale Jugendliche in Anführungsstrichen. Also ich habe jetzt nicht zu denen gehört, die sich nur daheim verbarrikadiert haben und dann, sage ich mal, nur in Bücherwelten abgetaucht sind, sondern ich hatte schon immer irgendwie so ein, ich glaube, das ist mein kommunikatives Wesen. Ich hatte schon immer Kontakt mit Gleichaltrigen und ich bin auch ganz normal weggegangen und ausgegangen, so was man halt macht. Aber ich war trotzdem immer so vom Gefühl her anders. Und zwar so, dass ich das Gefühl hatte, auch niemand versteht meine Sprache oder meine Art wahrzunehmen. Und da war der Begriff Hochsensibilität noch gar nicht en vogue. Das ist ja auch ein bisschen manchmal so eine Modeerscheinung, bestimmte Begrifflichkeiten. Und ich habe das auch noch im Scherz so nicht gewusst in meiner ganzen Ausbildungszeit. Ich habe nur gemerkt, das, was ich halt anders empfinde, in dem, wie ich mich ausgerichtet habe, dann beruflich, ist mir sehr hilfreich. Also diese Art, mich hineinzufühlen, wirklich Feinheiten wahrnehmen zu können, das habe ich dann mehr und mehr als Gabe erlebt. Und davor war es eher eine Belastung und wie so ein Handicap, ne, weil man sich so ein bisschen irdisch fühlt und sich denkt, okay, niemand versteht mich. Und deswegen kann ich mich auch gut einfühlen in Menschen, die mit dieser, sag ich mal, mit diesem Nervensystem ausgestattet sind, das dafür ausgerichtet ist, Feinheiten deutlicher wahrzunehmen. Solange die auch sich nicht mit den Begriffen beschäftigt haben. Ich finde, manchmal ist es auch ein Hindernis, wenn man sich zu viel mit diesen Begrifflichkeiten beschäftigt. Deswegen war ich ganz froh, dass ich das eigentlich durch die Hintertür mehr oder weniger integriert habe in mein Sein, dass die Menschen einfach sich unverstanden fühlen. Selbst von den nächsten Angehörigen, von der Familie. Das ist eben so dieses Gefühl von, außerirdisch sein, in verschiedenen Abstufungen. Und das Wichtige war für mich eben, dass ich über diese ganze, auch die Körperarbeit, Shiatsu, Qigong, Tai Chi, das, auch die meditative Praxis, die hat mir unwahrscheinlich geholfen, in die Verkörperung zu kommen. Und das ist eben gerade für sehr sensitive Menschen besonders wichtig. Das ist für alle Menschen wichtig und für sensitive Menschen besonders wichtig, weil sonst kann man sich sehr leicht im Alltag verlieren.
Du hast gerade schon gesagt, hochsensible Menschen haben ein besonderes Nervensystem. Magst du noch so ein, zwei Sätze dazu sagen, wie du für dich Hochsensibilität in Worte fassen würdest, um trotzdem mal eine Definition zu bemühen?
Also ich bin ja grundsätzlich nicht so mega Fan von Definitionen, weil ich finde, die kasteln zu sehr ein. Also das ist immer so die Gratwanderung. Aber grundsätzlich ist es einfach eine Differenz. Ich bin ja keine Neurowissenschaftlerin, ne? Deswegen kriegst du von mir sowieso kein wissenschaftliches Zeug geliefert. Es ist wirklich, das Nervensystem ist angelegt, einfach nuancierter wahrzunehmen. Das ist für mich die einfachste Definition von Hochsensibilität. Und wenn ich jetzt die ganzen hochsensiblen Menschen betrachte, denen ich im Laufe meines Lebens begegnet bin, ist es so wie bei jedem Menschen auch, zeigt sich in jedem einzigartig. Es gibt Gemeinsamkeiten, dass man sich extrem gut einfühlen kann, dass man sehr empfänglich ist für Impressionen jeglicher Art, im positiven wie auch im negativen Sinne, dass die Dinge, die wir erfahren, einen viel größeren Impact haben, dass wir das viel intensiver auch fühlen, wie jemand, der vielleicht nicht mit diesen feinen Antennen ausgestattet ist. Und die Herausforderung ist eben, dass wir in der Abgrenzung deutlicher gechallenged sind und auch in den Gebieten Erdung und Zentrierung. Also was ich auch beobachte, ist, man nimmt einfach viel, viel mehr Informationen auf, wie man oft auch bearbeiten kann. Also mehr Details. Ich kann mich an eine Situation erinnern, eben in meiner TCM-Ausbildung. Da waren die Chiasamen sehr populär. Und ich habe eine Handvoll Chiasamen gehabt. Und es waren für mich tausende Juwelen. Ich habe Juwelen gesehen, weil die so, es war so faszinierend. Und mein Kollege nebenan, der hat einfach nur Chiasamen, graue Punkte gesehen. Ja. Und für mich waren das wirklich, die waren so, also ich hätte abtauchen können, weil das so faszinierend war.
Jetzt kommt eine kurze Werbung. Heute haben wir ganz besondere News für alle Heilpraktiker unter euch. Naturtreu, der Hersteller von hochwertigen pflanzlichen Nährstoffkomplexen, hat ein einzigartiges Programm für Heilpraktiker gestartet. Dieses bietet viele attraktive Vorteile. Neben exklusiven Sonderkonditionen und einem persönlichen Startguthaben erhalten Heilpraktiker ganze 15% Provision auf jeden Kauf, den Kunden mit ihrem Rabattcode tätigen. Ganz ohne Bedingungen und die Abwicklung ist schnell und einfach. Ausführliche Infos und den Link zur Anmeldung findet ihr auf naturtreu.de/heilpraktiker und in den Shownotes der Folge. Es geht weiter mit dem Interview.
Und die haben auch, also hochsensible Menschen haben auch so einen besonderen, finde ich nochmal, ausgeprägteren Bezug zur Natur, zu Pflanzen und zu Tieren. Auch, also auch als Kind schon. Und ich kann mich erinnern, als Kind ging mir das auch so, dass ich unwahrscheinlich gern draußen war. Ich meine, alle Kinder sind gern draußen, aber das war für mich so, da habe ich mich zu Hause gefühlt und angenommen gefühlt und verstanden gefühlt. Das klingt interessant und lustig, aber von der eigenen Spezies nicht verstanden, aber so von den Bäumen, Pflanzen, Tieren verstanden. Also es ist einfach ein Nervensystem, das angelegt ist, differenzierter wahrzunehmen. Warum es so ist, da gibt es verschiedene Hypothesen, aber da kann ich dir nicht sagen, ich habe es jetzt herausgefunden oder so. Es ist einfach so, wie es ist. Und man sagt, es sind so ungefähr 20% in der Gesellschaft, Pi mal Daumen, so jeder Fünfte. Und von der Erfahrung, die ich mache, ja, würde ich sagen, macht für mich Sinn, wenn ich jetzt so im Alltag unterwegs bin. Weil natürlich die Menschen, die zu mir in die Praxis kommen, da kommen überdurchschnittlich viele hochsensitive Menschen. Aber jetzt nicht, weil ich da extrem, also weil ich damit Werbung mache oder so. Es ergibt sich einfach, also so ein Resonanzphänomen. Aber so, wenn ich im Alltag unterwegs bin, merke ich schon von der Art der Wahrnehmung, dass die Kanäle schon anders auf sind, ne? Die Antennen eben.
Kannst du dir auch vorstellen, dass einfach hochsensitive Menschen sich eher auch beim Heilpraktiker Hilfe suchen, weil sie halt, ich sag mal, noch schneller merken, wenn die Schulmedizin über einen Kamm schert mit allen anderen und da sich einfach dann weniger aufgehoben fühlen? Ich könnte es mir zumindest vorstellen.
Ja, ich habe schon einen Verdacht, weil es ja so ist, dass man sehr sensibel auch auf Eindrücke reagiert, also Worte, Sprache, Bilder und Atmosphäre vor allem. Ne? Das sind ja auch Menschen, die sind sehr fühlig für eine Atmosphäre oder für Räume und auch für Energien. Ja, ich meine schon, weil nämlich die Naturheilkunde, weil sie einfach unglaublich gut auf das reagieren, was wir in der Naturheilkunde anbieten können. Ob es jetzt die Phytotherapie ist, Bachblüten, Homöopathie, aber auch so diese Körperarbeit, Körpertherapie wie Osteopathie, kraniosakrale Arbeit. Ja, aber auch in der Naturheilkunde gibt es die große Vielfalt, ne? Und man kann Osteopathie so oder so anwenden. Also ich sage mal, es gibt eher so die handwerklich orientierten. Also es ist keine Abwertung. Ne? Also Chiropraktik, das ist für manche genau das Richtige. Und meine Erfahrung ist, für sehr sensible Menschen ist es oft schon zu viel an Input. Also wenn sie sich bei der Naturheilkunde Hilfe suchen, würde ich sagen, schon in dem Wunsch, dass diese Art der Sensibilität gewürdigt wird und dass man auch dementsprechend sensibel vorgeht. Aber wir sind ja alle Menschen und Heilpraktiker und Naturheilkundler zu sein, bedeutet ja nicht per se, dass man sehr sensitiv ist. Also es gibt ja unterschiedliche Wege. Also überdurchschnittlich viele fühlen sich zu diesen Berufen hingezogen, aufgrund ihrer Fähigkeiten, sich gut hineinzufühlen. Heilpraktiker sind einfach Menschen, so wie alle anderen auch, und da haben wir die Vielfalt. Und für jeden, sage ich mal, gibt's, es ist so eine Patient-Therapeut-Connection, ne? Und das ist einfach eine sehr individuelle Sache. Deswegen ist, glaube ich, dass für Sensitive sehr viel geboten ist in der Naturheilkunde. Ich glaube auch, dass sie da Unterstützung in der Regel suchen. Grundsätzlich bin ich ja für ein integratives Vorgehen. Also ich sage nicht mal entweder oder, aber aus eigener Erfahrung weiß ich auch, dass die Art der Kommunikation so im schulmedizinischen Getriebe und der Mangel an Zeit, sage ich mal, für die Sensibilität und die Kommunikation nicht unbedingt förderlich ist, um es diplomatisch auszudrücken. Und das ist natürlich, wenn man sehr feinfühlig ist, eine immense Herausforderung, weil es hängt den Leuten echt nach, beziehungsweise sie wenden sich einfach ab, was schade ist.
Ja, vor allen Dingen, wenn sie ja sowieso schon sich nicht gut fühlen, weil sie krank sind, sonst suchen sie sich ja auch keine Hilfe. Und dann auch noch von der Umgebung in so einer, ich sag mal, hektischen Praxis dann völlig überfrachtet zu sein, das hilft dann auch nicht beim Ausdruck. Ich kenne es von mir, ich bin dann teilweise komplett blockiert, dann geht gar nichts mehr. Und dann sitzt man da, ich wollte doch eigentlich erzählen, wie es mir geht. Jetzt kriege ich
es überhaupt mal raus. Es ist auch nicht der Raum da. Ne? Es ist auch, ich mache da den Ärzten auch überhaupt keinen Vorwurf, weil das Getriebe so ist. Ne? Das System ist angelegt, die haben einfach nicht die Kapazität. Ne? Weil es ist ja, ich sage immer, das, was wir machen, ist absoluter Luxus. Ja, also es ist wirklich, eigentlich sollte das die Selbstverständlichkeit, das Natürlichste auf der Welt sein, aber es ist tatsächlich ein Luxus. Und es ist auch, ich glaube, die große Challenge ist, dass eben dieses Thema wieder nicht verstanden sein. Also außer man hat das Glück, dass man an einen Arzt, einen Ärztin hinkommt, die über die gleiche Sensitivität verfügt, ne? Dann hat man einfach das Glück und dann wird man verstanden. Aber oft ist es so, dass man eben in so eine Schublade gepackt wird. Sensibelchen oder so hysterisch, ne? So
Psychosomatiker.
Hypochondrisch, weil man nimmt einfach auch in sich selber mehr wahr. Und das sind auch oft, also es ist nur meine Beobachtung, Menschen, die eben so funktionale Beschwerden haben. Ne? Verdauungstrakt, was weiß ich, auch mit der Haut extrem reagieren, die dann schon wirklich alles Mögliche abgecheckt haben. Man findet nichts, aber Sie fühlen sich nicht gesund und in ihrer Kraft und haben das Gefühl, sie werden nicht ernst genommen. Und da, finde ich, können wir als Naturheilkundler wirklich viel bieten.
Ja,
egal, wie wir tätig sind.
Ja, und es ist dann halt einfach auch wahnsinnig frustrierend, wenn sich zwei Seiten gegenüber sitzen. Jeder möchte dem anderen helfen, aber es ist einfach das Repertoire nicht da, um sich gegenseitig zu verständigen.
Genau. Aber da ist es wichtig, eben als sensitiver Mensch, das meine ich mit Integration. Wenn man in die Integration kommt, dann kann man sich gut abgrenzen. Das ist ja die größte Challenge, habe ich ja schon gesagt, für sensible Menschen. Und man kann dann auch einfach aus der Situation herausgehen, wenn man merkt, das funktioniert. Oder man geht erst gar nicht rein, weil die innere Stimme, diese Intuition dann so klar geschärft ist, dass man weiß, ja, da bin ich richtig aufgehoben, da nicht. Ne, das meine ich mit. Man kann diese Gabe, diese Fähigkeit ja auch weiter schulen und verfeinern, das machen wir als Therapeuten, aber das Gleiche gilt auch für die Patienten. Und wenn sie das wirklich schulen und verfeinern, dann kommen sie seltener in Situationen, wo sie eben gegen die Wand rennen. Mhm. Ne? Weil sie erst gar nicht reingehen und sich dementsprechend, weil in jeder Sparte, in jedem Berufsstand gibt es eben sensitive Menschen und die da auch drauf eingehen können. Das ist bei den Ärzten genauso. Ich wusste nur für mich damals, ich habe schon überlegt gehabt, Medizin zu studieren, aber mein NC war zu schlecht. Und ich wusste, dass ich dieses Getriebe nicht, ich habe einen guten Freund gehabt, der hat Medizin studiert, und ich wusste, dass ich das mit meinem Nervensystem nicht gut wegstecken kann. Und deswegen habe ich das keine Sekunde bedauert. Ja, aber natürlich gibt es auch viele, die den Weg gegangen sind, und ich bewundere das auch. Ich kenne auch, ich habe eine gute Freundin, die ist Ärztin, ist auch sehr sensitiv, ist eine wunderbare Ärztin, ist natürlich ein Segen und nimmt sich auch immer mehr Zeit für die Menschen, wie sie eigentlich hat. Aber die ist natürlich auch oft erschöpft.
Kann ich mir vorstellen, ja. Ich meine, es ist ja auch genauso herausfordernd, wenn man als Therapeut nicht hochsensibel ist und einem ein hochsensibler Mensch gegenüber sitzt, weil darauf muss man ja auch erstmal lernen, darauf einzugehen.
Es ist wie eine andere Sprache, es ist wie Chinesisch. Ne? Die Leute erzählen was, man denkt sich, was hat die für ein Problem? Ne? Das ist so, es ist wie Chinesisch, wirklich. Das ist wie eine andere Sprache lernen. Die Frage ist, ob man das möchte. Man muss es ja nicht. Ne? Also ich finde auch, ich habe meine Schwerpunkte, die sich natürlich ergeben haben, aber ich finde auch als Therapeut ist es wichtig, die eigenen Grenzen zu kennen und von sich nicht zu erwarten, dass man alle Menschen begleiten können muss. Weil ich habe meine Schwerpunkte, ich habe meine Erfahrungswerte, ich lerne dazu. Grundsätzlich sind alle Menschen willkommen. Aber wenn ich jetzt jemanden habe bei mir, wo ich merke, dass meine Methoden nicht adäquat sind, ich persönlich schicke den Menschen weiter, weil ich möchte, dass ihm geholfen wird. Und wenn ich den Eindruck habe, ich verstehe ihn A nicht oder B, habe nicht die adäquaten Werkzeuge zu bieten, es gibt wunderbare Kollegen, dann schicke ich weiter. Und inzwischen merke ich das wirklich schon innerhalb von 5 Minuten am Telefon, ob jemand bei mir wirklich, also mit der Art und Weise, wie ich arbeite, in Resonanz geht oder nicht. Und ich rege dann dazu an, andere Wege zu erforschen, sobald ich den Eindruck habe, dass das, was ich anbiete, nicht dem oder derjenigen zur Hilfe gereicht. Das ist sicherlich unternehmerisch nicht klug, aber menschlich. Das ist für mich menschlich der einzig adäquate Weg. Und ich arbeite primär als Mensch für Menschen und nicht Unternehmerin. Ja, also das ist halt,
man möchte am Ende davon leben können, aber es geht am Ende trotzdem um die, ich sag mal, wir sind am Ende ja Heiler als Heilpraktiker.
Eben, ja.
Und das funktioniert nur von Mensch zu Mensch.
Genau, von Herz zu Herz eigentlich sogar nur. Das ist für mich eine ganz wichtige Komponente. Und ich sage immer, das ist wie, ich nenne sie manchmal auch Herzmenschen. Also gerade unter den Feinfühligen sind viele, viele Herzmenschen, die sprechen eine andere Sprache. Ne? Und die können auch zwischen den Zeilen gut lesen, zwischen den Worten fühlen. Und die wiederum dürfen lernen, dass diese Sprache nicht von allen verstanden wird. Das heißt, die Frage ist immer, wer sitzt mir gegenüber? Also ich habe ja nicht nur sensitive Menschen, viele, aber nicht nur. Und mein Bemühen geht immer dahingehend, mich ganz auf die Menschen einzutunen und ihre Sprache zu sprechen, damit sie mich verstehen. Also mit einem Kind spreche ich anders, ne, dann werde ich mehr Kind, wie mit einer Golden Agerin, ne, oder wie mit einer jungen, frisch gebackenen Mama. Und das finde ich ganz, ganz, das ist die große Herausforderung, dass wir uns wirklich gut eintunen auf die Menschen. Welche Sprache spricht mein Gegenüber? Und wie kann ich da eine Brücke schlagen? Idealerweise von Herz zu Herz. Dass das, man hört ja auch vor allem zu. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir primär sprechen. Man hört viel zu. Und in dem Zuhören geht es eben darum, dass man sich selber ganz zurücknimmt und wirklich nur zuhört. Und wenn wir wirklich wie Momo zuhören, dann lernen wir auch unser Gegenüber Stück für Stück zu verstehen. Das heißt aber nicht, dass er alle seine Mysterien offenbart, auch wenn wir noch so feinfühlig sind. Ja, ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, da als Therapeut einfach da sich selber keinen Druck zu machen oder Stress machen zu müssen, dass man jedem Menschen helfen können muss. Kann man nicht. Das liegt jetzt alles in unserer Hand. Das wäre ja auch ein bisschen anmaßend, ne? Sondern einfach, wem kann ich wirklich helfen? Und dann aber auch ehrlich zu sagen, wenn man merkt, so nach 1-2 Sitzungen, das, was ich meine, kommt nicht an oder meine Methode, da ist keine Resonanz, dann ehrlich zu sagen, vielleicht gibt's eine andere Methode oder einen anderen Therapeuten, Therapeutin, der ihre Sprache spricht, ne? Wie man es dann kommuniziert, ist dann eine andere Herausforderung, so dass unser Gegenüber sich nicht vor den Kopf gestoßen fühlt. Aber ich mache das tatsächlich und es hat sich bewährt, weil ich finde, die Menschen investieren ja auch Zeit, Energie und Geld. Und dann sollen sie es doch bitte so investieren, dass es ihnen wirklich zum Wohle gereicht. Ja, nicht nur meinen Geldbeutel. Ja. Es kommen dann andere nach. Deswegen, also inzwischen muss ich sagen, auch mit der Erstberatung, die wir eingeführt haben, das ist immer so eine halbe Stunde kennenlernen, das hat sich auch bewährt. Es gibt kaum Patienten, die Behandlung abbrechen. Auch das hat sich verändert. Und das ist immer ein gutes Zeichen, wenn jemand dranbleibt. Aber bleiben natürlich auch nicht alle dran, weil es Faktoren gibt, die eben nicht von uns abhängen. Na, für den Heilprozess gehören 2 dazu, Elfi.
Ja, also der Patient muss etwas tun wollen. Sonst können wir so viel Hilfestellung geben.
Ich verstehe es immer als Prozess. Also ich arbeite sehr prozessorientiert, ganzheitlich sowieso. Und es gibt einen Teil, den kann nur ich leisten und da braucht es meine ganze Hingabe, mein Know-how, meine Erfahrung, Wissen. Und der andere Teil kommt von den Menschen, die zu uns kommen. Ne? Die Offenheit, die Bereitschaft, sich einzulassen, zuzuhören auch, die Dinge umzusetzen, auch so banale Dinge wie sich an die Verordnungen zu halten, sich darauf einzulassen. Genau, also es ist, und da wird man auch ein Stück weit demütig auch und das entspannt auch, weil man ist halt auch als Heilende oder Heiler haben wir nicht alles in der Hand.
Nicht alleine dafür verantwortlich, was passiert, sondern der Mensch gegenüber muss veränderungsbereit sein, sonst bleibt er im gleichen Muster, mit dem er gekommen ist.
Ja, aber auch, weißt du, um das weiterzufassen, auch der Mensch, der uns gegenüber sitzt, hat nicht alles in der Hand. Und manche Prozesse, da kann man auch das sich noch so sehr wünschen, es hat immer alles seine Zeit und die dürfen reifen und wir können das nicht forcieren. Wir können bestimmte Entwicklungsschritte nicht forcieren. Also dahingehend komme ich mehr und mehr. Und es hilft mir auch, die Menschen einfach da abzuholen, wo sie stehen. Ich gehe mit ihnen ein Stück des Weges, wenn die Zeit reif ist, so weit, ne, wie es einfach die jetzige Situation erlaubt. Und dann kann es für mich sein, dass ich sage, der Heilungsprozess ist noch lange nicht abgeschlossen. Aber wenn derjenige dann aussteigen möchte aus dem Zug, ist auch kein Problem, weil ich weiß, er hat auf dem Weg das mitgenommen, was jetzt wichtig ist. Also das ist wieder dieses Erfolg, Misserfolg. Also meine Arbeit messe ich nicht an so Begriffen, sondern ich bin ein Wegbegleiter. Man kann auf diesem Weg immer was für sich lernen und entdecken und mitnehmen. Das gilt ja auch für uns als Therapeuten. Wir lernen zu permanent, wenn wir offen sind. Und aber auch den eigenen Anspruch zurückzunehmen, derjenige müsse den Weg wirklich auch bis ans Ende gehen. Weil manchmal ist die Zeit nicht reif und ich komme einfach mehr und mehr dahin, das zu akzeptieren, dass es so ist. Manchmal bedauere ich es, wenn die Menschen zu früh aus dem Zug aussteigen, weil ich weiß, es war wirklich ein ganz besonderer Schatz auf sie. Aber dann ist es halt so, wie es ist. Ja, und das ist Demut. Und ich finde, es ist eine wichtige Haltung. Nicht nur in unserer Zunft, aber gerade bei uns.
Ja, überall, wo man Veränderungen in Menschen anstößt, ist diese Haltung, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Sonst geht man auch gerade als sensibler Mensch dann an den Enttäuschungen kaputt. Wenn man sieht, was möglich gewesen wäre und das dann erzwingen möchte, das funktioniert ja auch nicht.
Ja, weißt du, was für mich die größte Herausforderung war? Und ich bin mir sicher, dass da jetzt einige Kollegen nicken in dem Beruf. Gerade in den ersten Jahren, die größte Herausforderung war für mich tatsächlich die Abgrenzung. Die Abgrenzung von meinen Patienten, weil ich eben sehr empathisch bin und diese Feinfühligkeit sich eigentlich mit zunehmender Erfahrung verstärkt. Also man wird eher noch feinfühliger, wie weniger feinfühlig. Und ich kann mich erinnern, wenn dann so wirklich heftige Schicksalsschläge waren, wie, was weiß ich, einfach, ja, wenn die Menschen richtig gebeutelt waren von Schicksalsschlägen, gesundheitlich, das hat mich manchmal ganz schön mitgenommen. Und da hat mein Scherzlehrer, das war wirklich ein Schlüsselsatz, weil ich mich so voller Verzweiflung, weiß ich noch, an ihn gewendet habe, so wie kann ich diesen Menschen helfen? Ja, da war ich noch in der Idee, dass ich wirklich helfen können muss, um jeden Preis. Und er hat gemeint, auf Englisch, it's too heavy for your shoulders. Ja, es ist einfach zu schwer für deine Schultern. Und das war wie so ein, hey, ja, ich kann und muss nicht alles tragen. Das war so die erste wichtige Erkenntnis. Und ich finde es wirklich extrem wichtig, in diesen Berufen, wo wir viel mit Menschen interagieren und auch unsere Feinfühligkeit sehr gut einbringen können, dass wir sehr gut für uns sorgen und die Abgrenzungsfähigkeit kultivieren. Und Abgrenzung heißt für mich nicht, dass ich dicht mache, also auf der Herzensebene dicht mache, sondern ein ganz klares Gefühl dafür habe, ich bin ich, du bist du, wir sind auch wir, ne? Also es ist so eine, dass man sehr gut bei sich ist und dieses in sich ruhen, gut geerdet und verwurzelt sein. Das ist nicht so, dass wir es mit der Muttermilch aufgesogen kriegen. Und das ist auch nicht so, dass wir es in der Heilpraktiker-Ausbildung lernen. Kann ich nur von meinem Weg sagen. Sondern da sind wir, also auch unser Alltag, auch das, was wir in der Schule gelernt haben, kultiviert genau das nicht. Sondern wir sind selber in der Verantwortung, dafür zu sorgen, Wege für uns zu entdecken, um das zu lernen. Wenn man das möchte. Aber Elfie, das möchte nicht jeder. Und das ist auch völlig okay. Ja. Aber ich weiß, dass es Kollegen gibt, die oft nach einem Arbeitstag eher erschöpft sind, richtig erschöpft und nicht nur wegen dem Arbeitspensum als solches, sondern eben, weil du ohne diese gesunde Abgrenzungsfähigkeit schnell in diesen Erschöpfungsmodus kommst. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir auch als Therapeuten gut für uns sorgen lernen und schauen, wie gestalte ich meine Arbeit, dass ich sie gut machen kann, dass es mir gut geht dabei. Und wenn du möchtest, kann ich dir ein paar Beispiele aus meinem Leben geben, was ich sehr hilfreich fand.
Sehr gerne.
Da ist, dass ich wirklich, also mal als Selbstständige, wenn man anfängt selbstständig, also ich bin ja voll selbstständig. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, weil ich kenne einige Kollegen, die einfach einen Job noch haben, einen festen und nebenher. als Heilpraktiker wirken. Und für mich war immer klar, das ist mein Erstberuf, das ist mein Hauptberuf. Da gibt's nichts anderes. Ich möchte mich ganz darauf konzentrieren. Am Anfang ist man so in der Versuchung, man muss ganz viel arbeiten, dass man irgendwie über die Runden kommt. Man kommt in so eine, ganz leicht in so ein Hamsterrad. Und gerade in der Selbstständigkeit ist man ja, muss man ja noch disziplinierter sein, um für die Work-Life-Balance, weil es ist halt nicht so, dass man von 9 to 5, sondern man kann ja prinzipiell 7 Tage die Woche arbeiten oder rund um die Uhr erreichbar sein. Und das Erste, was mir sehr geholfen hat, war einfach zu begrenzen, wie viele Patienten ich jeden Tag maximal behandle, begleite. Und dazwischen, zwischen den einzelnen Terminen schenke ich mir persönlich eine 1/2 Stunde Zeit. Na, da hat mein Scherzo-Lehrer, mit dem habe ich gestern mich ja ausgetauscht, der hat gemeint, was, 1/2 Stunde? Was machst du da? Ich so, einfach nicht. Da ist, dass ich nur eine Tasse Tee trinke. Aber ich merke, es tut meinem System gut. Und ich mache eine ordentliche Pause. 2-3 Stunden Mittagspause. Einfach, weil es meinem System gut tut. Und was ich von Anfang an gemacht habe, und das finde ich sehr, sehr wichtig, auch wenn es vielleicht existenziell unter Umständen herausfordernd ist, weil die ersten Jahre waren eine immense Herausforderung, einfach sich nur über Wasser zu halten. Also es ist ja nicht so, man macht eine Heilpraktikerpraxis auf und dann kommen Millionen Menschen hereingestürmt. Ne? Ich habe von Anfang an jedes Jahr einmal, ich nenne es den Kompost leeren. Also gerade in diesen Berufen ist es sehr wichtig, den Kompost regelmäßig zu lernen. Das ist für mich 4 Wochen Abtauchen in die Natur. Nur wandern. Digital Detox. Ich bin nicht erreichbar für absolut niemanden. Und das ist das, was ich als Kompost bezeichne. Weil die Menschen bringen ja ihren Kummer, der Kompost füllt sich. Und ich kenne wirklich genügend Kollegen, die ihren Kompost nicht regelmäßig leeren. Vielleicht, weil sie nicht gelernt haben, gut genug für sich zu sorgen. Also ich sag immer, wenn ich meine Arbeit wirklich gut machen will, ist es wichtig, dass es mir richtig gut geht. Und als sensitiver Mensch heißt es, ich stehe in der Verantwortung, mein Leben so zu gestalten, dass es meinem Wesen gemäß ist. Und das gilt eigentlich für alle Menschen. Das ist wie bei den Pflanzen. Bist du am richtigen Standort? Wenn du am richtigen Standort bist, dann sind die Chancen, dass du dich entwickelst und gedeihst, deutlich besser. Hast du genug Licht? Hast du genug Wasser? Na, so, ich schlage immer gerne die Brücke zur Natur. Also, wie sind die Bedingungen? Sind sie so, dass ich mich ganz entfalten kann? Dann ist es sehr, sehr zuträglich für mein Wirken. Oder sind die Bedingungen so, dass ich eigentlich zunehmend in eine Erschöpfung komme oder auch die Freude an dem tue, an dem verliere, was ich tue? Und da sind wir natürlich als Selbstständige noch mal mehr gechallenged, weil das einfach in unserer Hand liegt. Die eigenen Grenzen kennen. Es geht immer, das ist wieder dieses Thema Abgrenzung, weißt du? Abgrenzung heißt, die eigenen Grenzen kennen. Und das ist auch für uns als Therapeuten wichtig, nicht nur für die Patienten, weil es ist grundsätzlich wichtig. Und wir haben eine Gesellschaft, die sich mit dem Thema schwer tut, grundsätzlich. Grenzen setzen, Abgrenzung, Grenzen spüren. Da ist eine unendliche Weite da. Also wir sind nicht nur Begrenzung, wir sind auch unendliche Weite und Freiheit. Aber die Begrenzung ist auch wichtig.
Ja, und dann auch die Grenzen vom Gegenüber akzeptieren. Das ist halt auch noch richtig, so eine Sache. Richtig. Aber dafür muss man sich spüren können.
Ja, das siehst du, was das wie anspruchsvoll das ist.
Ja. Ja.
Also du hast ständig mit Menschen zu tun. Das heißt, die größte, es ist wirklich wichtig, dass man, ich sage mal, die eigene Landschaft schon gut erkundet hat und dass auch Zeit und Raum hat zu reifen.
Sich selbst die Zeit geben, Sachen.
Sich selbst die Zeit geben. Absolut. Sich Zeit und Raum und auch weniger ist mehr, ist immer so eine Grunddevise von mir. Also gerade bei sensitiven Menschen, also wenn wir uns das Thema herholen, für mich als Patient, also für mich als Therapeut und für meinen Patient, ist es so, weniger ist oft mehr. Also es geht nicht darum, möglichst viel zu machen, sondern ich finde, empathisches Zuhören ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Und dann auch bei den Dosierungen und bei den Behandlungen, ja, weniger ist mehr. Ich kann's, und da muss man halt gucken, was bedeutet da wenig für den. Weil wenn du die ganzen Packungsbeilagen anschaust, auch die naturheilkundlichen, ich verordne nie so, das ist mal viel zu viel für die meisten Menschen. Das braucht's gar nicht. Also auch da kannst du immer nur, das Leben möchte von uns eigentlich fortwährend adäquate Antworten auf den jeweiligen Moment. Und wir sind eigentlich immer so daran interessiert, Patentrezepte zu haben, bewährte Rezepturen. Und die funktionieren auch manchmal, deswegen gibt es sie auch. Und ich möchte die auch überhaupt nicht herabwertend. Aber für mich ist das Leben so komplex, dass ich mehr und mehr davon wegkomme, von bewährten Rezepturen. Also es gibt auch keine bewährte Rezeptur, wie gehe ich mit hochsensitiven Menschen in der Praxis um, ja? Sondern es braucht immer eine individuelle Antwort, weil eben das so vielfältig ist. Also Hochsensibilität ist nicht Hochsensibilität. Und was ganz klar sein muss, es ist auch keine Pathologie. Für mich, es ist auch keine besondere Fähigkeit, wo man sich darauf was einbilden muss. Auch nicht, ne? Weil manche, die pimpen dann ihr Ego damit. Das ist auch nicht, also ob jetzt Therapeut oder Patient. Es ist einfach so, wie es ist. Und die Frage ist, kann ich diese Gabe, der Albert Schweitzer hat gesagt, eine Gabe ist eine Aufgabe. Für mich ist immer die Frage, kann ich diese Gabe in den Dienst stellen? Also, wenn ich es weiterfasse, über mein Leben hinaus, in den Dienst, meinetwegen des großen Ganzen, möchte ich das überhaupt oder nicht? Ja. Und für mich war immer klar, eine Gabe ist eine Aufgabe. Also was ist meine Aufgabe? Und jeder Mensch hat eine andere Aufgabe. Ja. Und manche sind geborene Heilpraktiker. Das ist die Aufgabe. Jemand anderer Lehrer und andere einfach, da ist die Aufgabe, Mutter zu sein. Und das ist alles wichtig.
Oder Künstler.
Oder Künstler, ja.
Das heißt aber auch nicht, dass man dann Vollberufskünstler sein muss, sondern dass man einfach der Kunst einen Platz in seinem Leben einräumen sollte, damit die Seele sich entfalten kann und man glücklich sein kann mit seinem Platz im Leben.
Ja, dem eigenen Wesen gemäß leben. Und das heißt, erstmal herauszufinden, weißt du, wer bin ich und warum bin ich hier? Also sich mit diesen Fragen zu befassen. Also ich beschreibe das immer dem Herzensruf folgen. Ich weiß, das ist eine bestimmte Sprache, damit können manche nichts anfangen. Aber das ist genau das, was es für mich beschreibt, auf das eigene Herz zu lauschen. Und was ist mein Grundton? Und der Grundton ist ganz entscheidend in unserer Arbeit. Und wenn der Grundton auf das Herz eingestellt ist, meiner Erfahrung nach, ist das eine sehr, sehr weise Instanz, die uns gut leitet. Neben dem ganzen Fachwissen, was wir auch brauchen. Und für unsere Patienten ist es genauso. Wenn sie sich vom Herzen her öffnen können, dann können sie ganz anders in den Heilungsprozess eintauchen, wie wenn sie da ganz verkopft herangehen oder, weißt du, abarbeiten, wenn sie versuchen, Dinge einfach wegzuhaben.
Mir wurde mal gesagt, ich möchte nicht mehr den, als Therapeut nicht mehr weg von, sondern hinzu arbeiten.
Ja, hinzu.
Hinzu mehr Gesundheit, mehr Harmonie statt weg von der Krankheit.
Genau.
Das ist teilweise auch ein Umdenken, was man relativ schwer vermittelt bekommt.
Ja, es ist dieses ressourcenorientiert. Sag mal, weißt du, ich kann den Fokus so oder so lenken. Auch als sensibler Mensch. Ich hatte als Jugend eben eher so den Fokus, dass es als Defizit erlebt, weil ich gemerkt habe, ja, es macht das Leben echt komplizierter. Weg vom defizitären Denken zum Fülle-Denken. Weg vom Fehler-Falsch-Denken zum ressourcenorientierten, lösungsorientierten Ansatz. Wir können auf ein und dieselbe Situation so oder so eingehen. Und es macht aber trotzdem einen fundamentalen großen Unterschied, ob ich von der Seite gucke, von der defizitären Seite oder von der ressourcenorientierten Seite.
Ja, absolut. Ah, ich habe immer drei Fragen, die am Schluss alle Therapeuten kommen von mir.
Okay.
Du wirst auf die meisten davon gar nicht antworten wollen, so wie ich dich jetzt gerade einschätze.
Okay, bin gespannt.
Die eine Frage ist, erzähl mir einen großen Top und einen großen Flop aus deiner Praxis. Irgendwas, was dich bewegt hat oder was dich immer wieder bewegt in der Situation.
Voll. Also ich habe dir ja schon gesagt, ne, Erfolg, Misserfolg, Top, Flop, das ist für mich, sind keine. Also ich lerne permanent und von den Flops, in Anführungsstrichen, wenn man das als Flop bezeichnet, lerne ich am allermeisten. Weil da frage ich mich, weißt du, was ist schiefgelaufen, was kann ich anders machen? Ich kann dir von einer der schrägsten Situationen erzählen, die ich hatte in der Praxis. Das war extrem schräg. Ich hatte das, normalerweise telefoniere ich mit den Patienten immer im Vorfeld. Also gesagt habe, innerhalb von 5 Minuten bekomme ich ein Gefühl, passt, passt nicht. Das hatte ich in dem Fall nicht getan. Der Kontakt war nur via Mail, weil ich im Ausland war und habe einen Termin gemacht. Und die Dame war da und dann während dem Termin, also es ging eigentlich ums Handgelenk, also keine große Sache, ne? Und während der Erstanalyse kam dann plötzlich raus, ja, Brustkrebs, so, aber nicht behandelt schulmedizinisch und ich habe ja wirklich keinen onkologischen Schwerpunkt. Das war schon ein bisschen seltsam und das nächste war dann wirklich so Sachen wie, Nachtschattengewächse sind böse. Und dann kam so ein religiöser Wahn. Und am Schluss, also nach der ersten Analyse habe ich echt gedacht, oh mein Gott, was war denn das? Also das war wirklich schräg. Die ganze Situation war schräg. Dann habe ich nur noch einen Brief bekommen, nachdem ich die Rechnung geschickt hatte, dass ich dem Gott Mammon ja diene. Und also voll abstrus, wirklich. Das war so schräg. Und ich habe schon während der Anamnese gemerkt, aber ich bin da nicht mehr rausgekommen und habe mir gedacht, okay, wie kann ich jetzt die Kurve so kriegen, dass ich den Menschen weiterschicke zu jemanden, wo es besser passt. Ja, in dem Fall wäre eigentlich wirklich psychiatrisch meines Erachtens Hilfe erforderlich, aber was dann letzten Endes aus dem Menschen geworden ist, weiß ich nicht. Also es war sehr schräg. Ich habe manchmal so schräge, einige wenige schräge Situationen. Es gibt viele schöne Momente, wenn du das als Erfolg verbuchen magst. Mal viele schöne Momente, Highlights gibt es immer. Einige Highlights waren Frauen, denen man gesagt hat, sie können auf natürlichem Wege nie Kinder bekommen, die jetzt einfach Kinder haben. Oder eine Dame mit Morbus Crohn, das war jetzt für mich eine persönliche Juwel. Es war auch eine hochsensitive Persönlichkeit. Die kam wegen der Diagnose Morbus Crohn, hatte schon alles Mögliche, schulmedizinisch war eingestellt, mit der Aussicht auf keine Heilung, nicht therapierbar. Und die hat sich wirklich auf den Prozess eingelassen, ist 2 Jahre den Weg natürlich mit immer größeren Abständen gegangen und war dann beschwerdefrei. Weißt du, und ist jetzt auch Mama und es gibt viele, viele Juwelen. Ne? Erfolg, Misserfolg, weißt du, was weiß ich schon darüber, was für denjenigen wichtig ist, ja? Warum diejenige durch diese Situation durch muss, warum es nicht funktioniert, warum es nicht klappt.
Ja, das sind 2 super Beispiele. Es ist immer unglaublich interessant, was dann Therapeuten als Top und Flop definieren, weil das nicht das ist, was ich vorher gedacht hatte. Ich freue mich immer so drauf, was dann eigentlich.
Ja, cool. Bin schon gespannt auf die nächste Frage.
Genau. Welche Falschinformationen zum Thema Hochsensibilität begegnet dir immer wieder und möchtest du immer wieder richtigstellen?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also zum Thema Hochsensibilität speziell. Ja, eben das, was ich schon erwähnt habe. Das eine ist, dass es pathologisiert wird. Es ist keine Erkrankung und ich möchte es auch wirklich nicht in einen Topf wissen mit Asperger und Autismus und so weiter, mit dem ganzen Spektrum. Wie nennt man dieses Spektrum?
Neurodivergente.
Genau, das gibt ja, gar nicht, dieser Begriff, das ist einfach eben so, wie ich es erklärt habe. Das würde ich sehr gerne klarstellen wollen. Aber das ist auch im Gegenzug ich bin besonders, weil ich hochsensibel bin. Nein, das ist es auch nicht. Also ich muss mich weder aufwerten, damit noch abwerten, fertig. Es muss nicht pathologisiert werden. Es ist so, wie es ist, Punkt. Das ist das Einzige, ja. Also da, ansonsten, es gibt ja viele Bücher und ich kann dir sagen, ich habe definitiv nicht alle Bücher zu dem Thema gelesen, weil ich eben aus der Praxis komme, aus der Praxis mich mit dem Thema direkt befasst habe und das viele, viele Jahre ohne diesen Begriff zu kennen.
Und dann die letzte Frage. Dein Geheimtipp für ein gesundes Leben, den du selber befolgst?
Mein Geheimtipp für ein gesundes Leben. Also drei Pfeiler habe ich schon genannt. Erdung, Zentrierung, Abgrenzung. Ist ganz wichtig für ein gesundes Leben. Und das Herz als Kompass. Das ist für mich ein Garant für ein freudig erfülltes Leben. Wenn man mit seinem Herzen, mit seiner Herzensstimme gut in Kontakt ist und ihr folgt. Also ich muss sagen, immer wenn ich nach meinem Herzen gegangen bin, war es goldrichtig. Wenn ich nach meinem Kopf gegangen bin, war ich nicht so erfüllt. Also seit vielen Jahren weiß ich, auf welche Instanz ich mich verlasse. Und die sagen nicht immer das Gleiche.
Kann ich mir gut vorstellen.
Das ist Geheimnis. Die Liebe. Letzten Endes ist die Sprache des Herzens. Also jetzt nicht so Kitschromanliebe, sondern wirklich bedingungslose Liebe. Und das ist ja eigentlich genau das, wonach wir uns sehnen, ja, alle als Menschen. Ja, das ist so mein Geheimrezept. Und der Jungbrunnen auch.
Dann danke dir für deine Zeit und deine Worte und deine Liebe, die du in dieses Gespräch gesteckt hast.
Ja, vielen Dank, Elf. Wirklich danke für den schönen Impuls, da auch ins Gespräch zu gehen. Ich freue mich immer sehr, in den Austausch zu gehen. Ich mag das sehr. Und danke dir für deine Zeit und fürs Zuhören und deine tollen Fragen.
War mir eine Freude.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle im Interview angesprochenen Studien sowie Firmen findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Dort haben wir euch auch die Informationen zu unserer Expertin und Naturheilkunde kompakt hinterlegt. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge mit meiner Kollegin wieder reinhört. Bis zum nächsten Mal.